Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Makulatur. Wer hätte es gedacht, dass es so schnell hintereinander geht? Wow, ich konnte noch nicht mal die Intro-Musik ändern, die ja immer die gleiche bleiben wird, vermutlich. Aber vielleicht passiert es ja irgendwann, dass ich mich tatsächlich hinsetze und etwas, ich sag mal, peppigeres finde. Aber es geht natürlich wie immer nicht um die Opening-Musik, sondern ich habe ja tatsächlich jetzt eine Art Format entwickelt, ein Konzept. Das Schöne ist, ihr wisst, ich bin ja jemand, der vor Ideen sprüht. Ich bin nicht umsonst Klickmillionär geworden, bin ja auch eine große Niete im Selbstvermarkten und daher habe ich ja nie Kapital draus gezogen oder ziehen können. Aber ich gucke einfach, was andere machen und denke mir, da hänge ich mich dran. Und genau auf dieser sensationell kreativen Idee, das ist so in etwa das, was Dieter Bohlen jahrelang gemacht hat. Und ich bin diesmal früh dran, im Gegensatz zu Bitcoins oder Facebook-Aktien, beziehungsweise, Startup-Finanzierung, keine Ahnung, bin ich jetzt mal richtig früh dran. Und zwar gibt es bei unser aller Lieblings-Internetsender, Rocket Beans, gibt es ein neues Filmformat. Beziehungsweise ein neues Format. Es geht dabei um Filme. Wer die Rocket Beans nicht kennt, sollte das ganz schnell nachholen auf deren Website, beziehungsweise auf ihrem YouTube-Kanal. Schaut euch bitte die Werbung an. Schaltet den Adblocker aus. Das gilt generell. Ich meine, bei mir werdet ihr jetzt nicht damit belastet. Aber hey, gönnt den Leuten die paar Cent, die tatsächlich Zeit und Arbeit und vermutlich auch manchmal Geld investieren, damit ihr unterhalten werdet. Jeder hat diese 20 Sekunden. Und die haben ein Format, das heißt Filmfights unter anderem. Wer jetzt sich denkt, ich weiß nicht, ob das so meins ist, ein anderes Format heißt Almost Daily, gibt es auch als Podcast, höre ich furchtbar gerne. Freue mich immer, wenn da irgendwie mein Podcatcher aufploppt und sagt, hey, neue Folge. Aber heute geht es um Filmfights. Und zwar gibt es mittlerweile 3 Folgen und ich denke jetzt nach der dritten ist Zeit genug vergangen, dass jeder, der es sehen wollte und davon wusste, die erste Folge gesehen hat und die dies noch nicht kennen, jetzt vielleicht neugierig darauf werden. Und darum werde ich jetzt dieses Format nehmen und da ich ja noch nie eingeladen wurde und vermutlich auch nie eingeladen werde, möchte ich trotzdem mal bei diesem Spiel mitmachen. Natürlich kann ich jetzt keine Punkte sammeln, ich komme nicht in die nächste Runde, ich kann nicht gegen andere Kandidaten antreten, aber bei manchen bin ich mir schon der Meinung, Leute, das ist nicht die Top-Antwort. Und genau darum geht's hier. Ich will einfach meinen Teil dazu beitragen, was ich gesagt hätte. Das habe ich mir schon bei so vielen Shows gedacht, aber bei keiner kann es so gut funktionieren wie bei Filmfights. Und darum wird das jetzt vorerst mal geplant, ein neues festes Konzept. Und zwar beginnen wir mit einer kurzen Einführung, was Filmfights überhaupt ist. Filmfights, da treten 3 Kandidaten oder Teilnehmer gegeneinander an. Die bekommen im Vorfeld von der Hauptrunde schon die Fragen zugeschickt und können sich darauf vorbereiten. Es ist ein Juror mit am Tisch und diese 3 Kandidaten. Der Juror liest dann eben diese Frage vor, die 3 Kandidaten schon im Vorfeld hatten. Da gibt es 3 bzw. 4 Runden. Und die allererste Frage, mit der befasse ich mich ja jetzt ohnehin gleich, die gestellt wurde, war: Welcher Film hat die beste Eröffnungssequenz? Jetzt haben die 3 Teilnehmer Zeit, die ihrer Meinung nach beste Eröffnungssequenz, die jemals in einem Film eingebaut wurde oder für einen Film produziert wurde, vorzustellen und zu begründen, warum für sie das Beste ist, was es in Sachen Opening aus Hollywood oder sonstigen Produktionsstätten geben kann. Danach, nachdem jeder sein Plädoyer gehalten hat, heißt es, okay, und jetzt diskutiert das mal aus. Und dann bleiben 8 Minuten, wo diese 3 Kandidaten untereinander ausdiskutieren können, warum sie Recht haben und die anderen Unrecht. Können sich gegenseitig Begründungen an den Kopf schmeißen, warum das jetzt ein total falscher Ansatz ist und das kann überhaupt nicht besser sein als meins und bla bla bla. Was effektiv in der ersten Runde dazu führt, dass tatsächlich jemand auch von seiner Idee dann abweicht und sagt, okay, ich ziehe meins zurück, denn Kandidat C hat definitiv den besseren Vorschlag hier gebracht. Ich bin raus und unterstütze jetzt mit meiner Argumentation lieber ihn. Ist aber bisher nur einmal vorgekommen. Müsste jetzt aber lügen, weil die 3. Folge, die habe ich jetzt noch gar nicht fertig gesehen. Also da habe ich zwar angefangen, aber es war schon sehr spät. Ich musste am nächsten Tag raus, habe das Ganze gestoppt. Und ich werde euch natürlich in Bezug auf das Zitatrecht entsprechend diese Einspieler bringen mit der Frage und den 3 Statements. Die können mal kürzer ausfallen. Ich habe die auch zusammengeschnitten, aber die Hauptmessage wird transportiert. was die glauben. Und dann sage ich, was meine Idee dazu gewesen wäre, was ich für die Top-Antwort halte und was mein persönlicher Nummer 1-Kandidat in der jeweiligen Kategorie wäre. Und bei Filmfights Nummer 1 gab es insgesamt 3 Fragen. Hören wir uns die doch einfach mal an und hören uns dann auch an in der Reihenfolge, was Stefan Tietze, Passmann,
wie konnte ich das vergessen?
Was Stefan, Sophia und Etienne geantwortet haben. Und da melde ich mich mal zu Wort.
Welcher Film hat die beste Eröffnungssequenz?
Paul Thomas Andersons Boogie Nights.
Ich habe mich für Into the Wild entschieden, ein Film, der auch hier in der Runde sehr beliebt ist, habe ich schon mitbekommen.
Da fällt mir eigentlich nur ein Film ein und das ist John Carpenters Halloween.
Okay, da bin ich jetzt nahezu restlos erstaunt, dass wohl niemand, also wirklich niemand von diesen dreien, auf die Idee gekommen ist, Disneys Glöckner von Notre Dame hier zu nennen. Warum? Der Film eröffnet erstmal brillant mit einer Vogelperspektive auf die Stadt. Man hat sogar einen kleinen Cameo von Belle aus Die Schöne und das Biest, sieht man aber nur, wenn man ganz genau hinguckt. In dieser Vogelperspektive, in der die Handlung dann stattfindet, also eben in dieser Stadt, wo das stattfindet, Stadt, wird gleich mal einer der Nebencharaktere mit vorgestellt, der uns die dramatische Vorgeschichte erzählt. Das ist dieser Harlekin, der dann später auch den großen Maskenball leitet, mehr oder weniger. Wir haben da diesen Clown, der zu einer Mischung aus sakralen Gesängen und leichter Gauklermusik sowohl Kinder als auch Erwachsene an die Hand nimmt und das Grundsetting gesanglich errichtet. Das ist schon mal, und zwar mit einer richtig geilen Mucke. Also da kann man, die Bilder sind geil, die Musik ist geil. Er erzählt dann praktisch den Rückblick einer gescheiterten Rettung, die Geschichte. Diese Geschichte über Verrat, weil ja diese Flüchtlinge, diese Zigeuner hier verraten oder verkauft wurden, mehr oder weniger. Wir lernen den Antagonisten kennen, ein unfassbar böser Antagonist. Er wirkt auf Kinder unfassbar erschreckend und auch auf Erwachsene, seien wir uns mal ehrlich. Es gibt eine dramatische Verfolgungsjagd. Okay, gut, Disney tötet dann erstmal wieder die Eltern, beziehungsweise in dem Fall die Mutter. Man hat hier schon die ersten Anzeichen auch, dass dieser Bösewicht, dieser gnadenlose Bösewicht durchaus menschlich ist, weil er eben auch Angst empfindet. Er hat Respekt vor der Kirche, Angst um sein Seelenheil. Dadurch wird auch sofort der moralische Kompass dann errichtet, eben durch diesen Antagonisten. Die abschließende Frage in dem Song, wer ist das Monster und wer ist der Mann, stellt hier direkt klar, dass dieser Disney-Held nicht der starke Schönling ist, aber dass er mit seiner im wahrsten Sinne liebenswürdigen Art alle normabweichenden optischen Unterschiede mehr als wettmachen kann. Das ist tatsächlich hier geht es nicht um das Aussehen eines Menschen, sondern um die Taten eines Menschen. Das Lied endet, als die Musik seinen Höhepunkt erreicht. Man sieht den Glöckner von hinten im Gegenlicht, was eine unglaublich geile Perspektive ist, wie er im Turm diese gigantischen Kirchenglocken über sich zum Läuten bringt. Der komplette Background ist erzählt, das wir für diesen Film benötigen. Und mit dem letzten Paukenschlag des Lieds landet Quasimodo im Szenenbild und die Handlung beginnt. Ab dann beginnt der Film. Das Opening, man hat einen sichtbaren Cut drin, wo das Opening vorbei ist. Besser kann man so ein Opening kaum gestalten. Da kann weder die durchaus gute Sequenz von Halloween oder auch Boogie Nights mithalten. Es sind gute Opener. Das wollen wir gar nicht in Frage stellen. Aber mal ganz ehrlich, gegen die epochale Filmkunst, die Disney da gezaubert hat, würde niemand der Kandidaten ernsthaft sein Geld setzen. Keiner würde hier irgendwie einen bestimmten Betrag auf den Tisch knallen und sagen, wir machen eine große Umfrage, wir zeigen die zwei nebeneinander, diese zwei Opener oder nacheinander und meiner wird gewinnen. Wird sich keiner trauen. Das wäre jetzt praktisch mein Einstieg, so würde ich das Gespräch eröffnen und meine zwei Gegenkandidaten würden sowieso ab dieser Sekunde ihre Vorschläge wieder zurückziehen und sagen, okay, ich bin raus, ich gehe heim. Hier habe ich meinen Meister gefunden. Der Glöckner von Notre Dame, Nummer 1, ganz klar. Okay, dann kommen wir zu Frage Nummer 2. Und ja, die hören wir uns jetzt an und dann auch gleich die Antworten dazu, würde ich sagen.
Welches Ereignis aus 2017 sollte verfilmt werden?
Für mich das Ereignis 2017, das verfilmt werden muss, ganz klar die MeToo-Debatte, Sexismus, bla bla bla. Aber ich überlege mir für ein sperriges Thema einen Dreh, den eigentlich jeder vom Hocker hauen muss. Und zwar möchte ich verfilmen die 2 Stunden, in denen Louis C.K. sein Entschuldigungsschreiben verfassen muss. Und zwar in Echtzeit mit Rückblenden.
Und wir haben es jetzt hier mit einem quasi einer Verschmelzung zu tun, die man kennt aus so Filmen wie Sharknado, wo der Tornado auf einen Shark trifft. Nur in meinem Fall trifft Tornado Harvey auf Harvey Weinstein. Und
man fragt sich, was ist die größte Katastrophe?
Genau, man fragt sich, was war die größere Katastrophe? Aber die größte Katastrophe ist ein Hurricane voller Pimmel, der durch Amerika zieht und alles anpimmelt, was nur geht. Da das Ganze natürlich schwierig auch visuell umzusetzen ist, und ich finde auch, dass das ein Thema ist, das die ganze Familie angeht, wird der Film heißen Lego Harvey. Und es wird quasi ein Lego-Film. Und bevor Stefan fragen kann, wer Regisseur ist, John Lasseter.
Todd Phillips macht eine coole Buddy-Komödie. Seth Rogen und irgend so ein asiatischer Megaschauspieler. Die beiden haben eine coole Dynamik und überlegen sich die ganze Zeit, will ich meinen neuen Kumpel verraten oder will ich mein Vaterland verraten? Und was ist überhaupt mein Vaterland noch, wenn das Vaterland aus Leuten von Leuten regiert wird wie Donald Trump oder Kim Jong-un? Einfach furchtbare Diktatoren, furchtbare Leader einfach. Und das finde ich eine coole Buddy-Komödie, wo man die ganze Zeit so aus zweiter Hand erfährt, was Donald Trump mal wieder für crazy Sachen gemacht hat und Kim Jong-un für crazy Sachen gemacht hat. Und das finde ich einfach einen coolen Film. Den würde ich mir gerne angucken.
Okay, ich muss zugeben, da habe ich auch sehr lange überlegt. Und mir sind auch viele Gedanken gekommen. Die letzten Stunden des Helmut Kohl. Ne? Nochmal ein Rückblick auf sein Leben, so ein Biopic. Aber dann dachte ich mir, Helmut Kohl, ja, wäre vielleicht eine Idee irgendwann, aber wäre jetzt vielleicht nicht meine erste Wahl. Dann, was hat uns dieses Jahr beschäftigt? Der G20-Gipfel. Aber da würde ich tatsächlich im besten Fall eine Coming-of-Age-Buddy-Komödie draus machen, wo irgendwie zwei Teenager einfach diese Randale mitmachen und dann irgendwann feststellen, hey, wollen wir das wirklich? Ist das Leben, das wir uns vorstellen? Wir greifen zwar keine Menschen an, aber auch Polizisten sind Menschen, hier so eine Moral-Dings mit einbauen. Nee, wäre es also auch nicht. Gleichgeschlechtliche Ehe wurde ja quasi durchgewunken. Aber am Ende wäre das auch nur ein Familiendrama, in dem der konservative Vater irgendwann einsehen muss, dass seine engstirnigen Haltungen einfach schon veraltet sind und nicht mehr zeitgemäß. Und am Ende versöhnt er sich mit seinem Sohn, mit seinem homosexuellen, oder noch besser mit seiner homosexuellen Tochter. Und wir haben dann irgendwie ein Ende wie bei Ariel. Eigentlich ist die ganze Geschichte dann eine Ariel-Story. Also gut, diese Homo-Ehe-Sache wäre dann praktisch ein modernes Remake von Ariel aus dem Hause Disney wieder. Sparen wir uns das. Als das NPD-Verbot war, also dass das abgelehnt wurde, das war noch ein kleiner Aufreger. Da kannst du bestenfalls hier einen John Grisham Anwaltsdrama-Roman draus machen. Sportfilm wäre tatsächlich der Super Bowl geeignet. Ihr wisst ja, ich bin Super Bowl-Fan, also Football-Fan generell und hänge die ganze Saison vor der Glotze. Und als die New England Patriots diesen Rekord schafften mit einem 28-3 Rückstand im dritten Spielviertel, ja, im dritten Quarter 28-3 hinten liegen und dann das Spiel am Ende noch zu gewinnen. Ich mag die Patriots nicht, aber das muss man neidlos anerkennen. Aber auch das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke. Nein, den Vorschlag, den ich per E-Mail praktisch geschickt hätte und gesagt hätte, das wird mein Vorschlag für den Tisch, das ist tatsächlich also ein Film, dem ich meinem Kindheitshelden widmen würde. Denn 2017 verstarb jemand, den wir alle gesehen haben, denke ich mal, ab einem gewissen Alter zumindest, nämlich Adam West. Und diese letzten Stunden, die er verbracht hat, seine letzten Ansichten, die er vom Leben hatte, die letzten Kämpfe gegen die Leukämie mit Rückblenden von seinem gescheiterten Versuch, James-Bond-Darsteller zu werden, über den Batman-Erfolg bis eben hin zu seinen Sprechrollen, die er am Ende hatte in Cosmo und Wanda oder Family Guy oder diesen Gastauftritten bei King of Queens. Wir stellen die Comedy in direkten Kontrast zu dem Leidensweg, in einem direkten Zusammenhang, zu dem Leidensweg, den er am Ende hatte, zu seinem persönlichen Drama. Auch den Versuch, das Batman, Batman-Image abzulegen, was ja ständig scheiterte und ihm viele Möglichkeiten in der Filmbranche dann eigentlich nahm, ist hier ein Element, das auf jeden Fall mit eingebaut werden muss, ja auch in Bezug auf diese Krankheit. Der Superheld, den er immer loswerden wollte, dem musste er jetzt darstellen im Kampf gegen seine todbringende Krankheit. Und er scheitert am Ende, oder er scheiterte, muss man sagen, am Ende in beidem. Er wurde das Batman-Image nicht los und er wurde eben auch diese Krankheit nicht los. Der Film endet mit nachgestellten Szenen seiner Trauerfeier durch den Bürgermeister von Los Angeles, der ja zu seinem Anlass eine Woche nach seinem Tod, glaube ich, war das ziemlich genau, ein Batman-Zeichen in den Himmel hat projizieren lassen, unterlegt mit einem abschließenden Monolog von eben dieser Adam West-Darstellerstimme und schließlich dem Originalzitat, das dann am Ende hier gut passt: Was gute Erinnerungen weckt, kann nicht ganz schlecht sein. Dramatische Batman-Orchestermusik erreicht den Höhepunkt, Schwarzbild, Tränen, Erinnerungen, kurzes Einblenden des Batman-Logos auf der kompletten Leinwand, schwarz, Abspann, geil. Wenn ich den Film pitche, ja, dann will ich mal sehen, wer hier noch einen Lego-Pimmel-Tornado-Film sehen will. Dann sitze ich als Millionär in meiner Batman-Grundriss-Villa vergoldet und schaue mir auf Schläferz dann eure Ergebnisse an. Das wäre mein Film. Adam West, ganz klar, die Numero 1 von den Ereignissen, die sich meiner Meinung nach am besten für eine große Zielgruppe auch auf die Leinwand übertragen lassen. Gut, hey, wir haben zwei Drittel durch. Hören wir uns doch mal Nummer 3 an, auch mit den Antworten gleich.
Welcher Film der letzten 5 Jahre hat das Potenzial zum Klassiker?
Ein Klassiker ist also meiner Meinung nach ein Film, der die Zeiten einerseits überdauert, das heißt, der auch in vielen Jahren noch als das angesehen wird, dass er etwas Besonderes erreicht hat fürs Kino und einfach eine gewisse filmische Qualität auch bietet. Deshalb habe ich mich für Whiplash entschieden.
Ich finde das ein Klassiker oder Kultfilm. Ich würde das gar nicht so dogmatisch jetzt hier trennen, auch immer so ein bisschen so den Zeitgeist einfangen muss. Weil ich meine, so Filme, die wir heute noch gucken und so, die haben immer irgendwie ein bisschen auch das, die gerade vorherrschen Diskurse in der Gesellschaft und so ein bisschen wiedergespiegelt und so weiter. Und ich finde, das macht keinen Film so gut wie ein Film, der damit spielt, dass gerade nur so inhaltsleere Actionfilme gemacht werden, die meistens nicht so geil aussehen und so. Und einfach ein Film, der auch diese ganzen, auch so ein bisschen den Feminismus aufgreift, eine vorherrschende Debatte. Ich finde, das ist der Film, der sowohl Kritiker als auch das Mainstream-Volk begeistert hat, hat unfassbare Erfolge eingespielt, Oscars bekommen. Mad Max Fury Road ist für mich der Klassiker der letzten 5 Jahre.
Ich gehe ganz bewusst mit einem Underdog ins Rennen. Ich möchte Victoria als einen der besten Filme oder den besten Film der letzten 5 Jahre anmerken.
Okay, also ganz kurz einleiten, wieder schnell Gedanken meinerseits. Da waren schon ganz gute dabei, vor allem Whiplash. Also das war tatsächlich auch, als ich das gehört habe, dachte ich mir, wow, okay, wie will man das toppen? Aber wird das wirklich ein Kultfilm? Aber die Frage lässt sich bei allem stellen. Man weiß oft nicht, was ein Kultfilm wird. Vor allem es gibt ja Kultfilme, die haben an der Kinokasse einfach mal nichts erreicht, ne? Gut, also ich habe so überlegt, was in den letzten 5 Jahren rausgekommen ist. Mein erster Gedanke dann, als ich selbst darüber nachgedacht habe, der wäre einfach way too easy. Ja, weil es erstens wieder ein Disney-Film wäre und zweitens ein Remake der König der Löwen-Story, nämlich Die Eiskönigin. Die Eiskönigin ist ein Hammer-Franchise, aber im Endeffekt auch das erste Musical, das nach dem König der Löwen hier wieder erfolgreich auf die Leinwand kommt. Aber es wäre einfach zu einfach. Ich will mich nicht mit Disney-Filmen durchrangeln. Das ist mir irgendwie, geht nicht. Dann die Tribute von Panem war der nächste Gedanke, aber es geht ja um einen Film, um einen Einzelfilm, denke ich mal, um keine Filmreihe. Dann dachte ich kurz, der Marsianer, aber dann habe ich mir gedacht, ja, nee, das ist wahrscheinlich, weil ich das Buch gelesen habe zuerst und dachte mir, hey, der Film, der ist eigentlich, ich meine, man darf nie vergessen, Film und Buch sind zwei unterschiedliche Medien, die funktionieren anders und da haben sie einen richtig guten Job eigentlich gemacht. Aber ja, Und dann dachte ich mir, okay, vermutlich wird es am Ende, wenn es hart auf hart kommt, Honig im Kopf. Aber ich habe die Hoffnung, dass die Leute irgendwann kapieren, wie scheiße dieser Film ist. Der hat pro Sekunde, glaube ich, 3 Cuts, 3 Schnitte drin. Also ich weiß nicht, ob die Schauspieler so schlecht waren, dass man so oft schneiden musste. Also was bleibt da noch über? Mit Whiplash, vermutlich ist ja die Top-Antwort schon gegeben worden. Aber müsste ich mich jetzt dazu entscheiden, wenn mir einer die Pistole auf die Brust setzt und sagt, sag einen anderen Film, dann glaube ich, würde ich Baby Driver nennen. Ist natürlich jetzt relativ aktuell, aber es geht ja auch um die letzten 5 Jahre, also es wäre sowieso ein aktueller Film gewesen. Der Film zeigt nämlich vor allem 2 Dinge, die bei den Leuten immer gut ankommen und auch immer gut ankommen werden. Musik, also geile Musik und geile Autoskills. Wir haben einen Protagonisten, der wohl oder übel zum Fluchtwagenfahrer wurde. Sein Können liegt weit über dem der anderen Charaktere und auch weit über unseren, seien wir uns mal ehrlich. Und trotzdem ist er kein typischer Schwerverbrecher, kein Bösewicht. Im Grunde sollte er mit seinen Kopfhörern ja eigentlich, sagen wir mal, vor seinem Jugendzimmer, keine Ahnung, wie alt ist er da in dem Film? Mindestens 16. In seinem Jugendzimmer rumhüpfen vorm Spiegel und laut singen, was er ja dann tatsächlich auch im Auto macht. Das sind einfach geile Szenen. Steht aber blöderweise in der Schuld von Kevin Spacey, wie immer der in dem Film heißt. Und auch da muss man so ehrlich sein, Kevin Spacey wird auch in den nächsten Jahren einen gewissen Kultstatus behalten, denn er ist ein sehr guter Schauspieler. Was er angestellt hat oder nicht, ja, kann man ihm vorwerfen, muss man ihm auch vorwerfen, aber das ändert nichts an seinem Können. Man muss, also ich kann das tatsächlich sehr gut differenzieren. Ich konnte das schon immer. Ich fand Axl Rose immer scheiße, aber ich mochte Guns N' Roses und ich mochte die Musik, obwohl ich ihn für einen Vollidioten hielt. Und so ähnlich verhält es sich tatsächlich auch, das eine ist Bier, Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Ne? Geschäftlich und privat sind 2 unterschiedliche Dinge und seine Karriere ist vorbei, da müssen wir jetzt nicht großartig drüber diskutieren. Die hat seinen Abschluss gefunden, aber das, was er bis dahin gemacht hat, hat er sehr gut gemacht und künstlerisch war er eine Top-Nummer. Menschlich vielleicht ein Vollidiot, ein Arschloch, aber was seine Kunst betrifft, was ja nicht selten so der Fall ist bei komischen Charakteren, die war sehr gut. Und Baby Driver, da hat er halt auch eine tragende Rolle und das wertet den Film auch auf. Also sein Dasein wertet diesen Film meiner Meinung nach zusätzlich noch auf. Der Film lebt im Endeffekt von nichts anderem als von Action, die auf Musik geschnitten wurde und von geilen Kamerafahrten, die das gut einfangen und ein paar One-Liner, die nun mal on point sind. Und eben Kevin Spacey als den Bösewicht. Aber genau das macht halt den Film in seiner Einfachheit auch zu etwas Besonderem. Der kann in 20 Jahren laufen und man wird sich immer noch unterhalten fühlen. Man wird immer noch Spaß daran haben, den anzugucken. Bin ich mir ziemlich sicher. Und eben auch so wie die alten Mad Max-Filme heute funktionieren. Man wird seinen Spaß daran haben. Man weiß, auf was man sich einlässt, wenn man sich einen Film ansieht, der 30 Jahre alt ist oder noch älter. Und wenn man sich darauf einlässt, dann hat man seinen Spaß daran. Und gut, seien wir uns mal ehrlich, der Mad Max kam in der Zeit raus, wo sowieso alles postapokalyptisch auf der Erde oder irgendwo in ferner Zukunft im Weltraum stattgefunden hat. Also das erwartet man irgendwie. Und Baby Driver ist eben ein popkultureller Ausdruck der 2010er und wird zugegeben neben Whiplash lange sein Publikum finden. Aber im Gegensatz zu Whiplash vermutlich auch ein weitaus größeres Publikum. Und das wäre mein Statement. Also von den letzten Filmen, ich hätte es mir einfach machen können. Eiskönigin, Tribute von Panem, Honig im Kopf, das wären alles einfache Antworten gewesen. Aber ich glaube nicht mal, ich glaube, dass in dieser Reihe, okay, klammern wir mal die Eiskönigin aus, aber ich glaube, dass in dieser Reihe Baby Driver sich nicht verstecken muss. So, jetzt habt ihr ja meine Statements gehört. Ihr habt die Stimmen der Vernunft gehört in gekürzter Fassung. Ich höre mir das Ganze, wenn das fertig ist, mal an. Vielleicht ist es in der nächsten Folge so, dass ich die entsprechenden Begründungen noch mit dabei lasse. Ich glaube, dass die ein wichtiger Punkt sind, aber ich schaue jetzt erstmal, wie das Ganze wirkt. Ihr könnt das Ganze als Anlass nehmen und euch mal das Video nachträglich anschauen, wenn das noch nicht passiert ist. Ich haue euch den Link einfach mal unten in die Podcast-Dingsy-Bingsy-Beschreibung mit rein. Ja, wie nennt man diesen Text da unten eigentlich? Wusste ich auch mal. Ja, ja, so sehr bin ich im Thema drin. Und dann könnt ihr da mal draufklicken und könnt euch Filmfights anschauen. Dauert ungefähr 2 Stunden, weil das sind Werbeunterbrechungen ja mit eingeplant, also das sind es nicht ganz 2 Stunden. Aber wenn ihr mal, bevor ihr euch irgendeinen Blödsinn anguckt, guckt euch das an. Meine ich ernst. Und dann schauen wir mal. In der nächsten Folge, die ist ja auch schon draußen und zu finden. Ihr könnt also schon vorarbeiten und euch das anschauen. Es wird eine zweite Folge hiervon geben. Da klären wir unter anderem die Frage, welcher Film braucht ein Reboot? Überlegt schon mal. Ihr wisst, wie das immer so ist. Abschied nehmen fällt mir immer noch am schwersten. Aber wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, tschüss und macht's es gut.